Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, es wird Zeit, zu Ende zu kommen mit den Annäherungen, die ja nicht wirklich Annäherungen, sondern schon auch Inhalte sind. Dazu werde ich heute erstens noch mal kurz was zu Ratzinger sagen, dann etwas zu Habermas und dann habe ich vor, Ihnen dieses Video vorzuspielen, das der Beginn einer ORF-Sendung vor 3 Jahren oder sowas gewesen ist, Ein Gott für alle Menschen. Dieses Video finde ich, also Videoausschnitt finde ich ziemlich bemerkenswert. Ich habe ziemlich viel darüber nachgedacht, würde aber gerne an dieser Stelle das Ding nicht so starten, dass ich Ihnen jetzt Gedanken darüber sage, sondern weil es etwas ist, was jede von Ihnen im Fernsehen sehen kann, vielleicht auch sogar gesehen hat und ich das hier einbeziehen möchte, würde ich ganz gerne, nachdem ich es gesehen habe, erstens mal so eine kleine Runde machen, wenn Ihnen etwas dazu aufgefallen ist. Sie haben es sich ja vielleicht schon angesehen. Würde ich also gerne mehr an dieser Stelle tatsächlich in die Breite gehen, eine Erhebung quasi machen, was Ihnen dabei wichtig ist. Und weil wir schon mit den Technologien arbeiten, mit denen wir arbeiten, würde ich das auch gerne live ins Wiki gleich reinschreiben, damit wir auch ein bisschen ausprobieren, wie das stattfinden kann, dass wir Motive, die hier auftreten, gleich direkt notieren und weiter bearbeiten können. Denn ich möchte, das ist dann die nächste Stunde, möchte ich ein Zwischenresümee machen, in dem ich noch einmal zusammenbündle, was bisher geschehen ist und was nicht zu unwesentlichen Teilen auch von Ihnen verursacht worden ist, bevor ich dann weitergehe in eine bisschen andere Richtung. Und für dieses auch live mitschreiben zur Diskussion würde sich anbieten, und ich würde Sie bitten, dass Sie jemand findet, der sich, während wir diese Runde machen, da hinsetzt und das vielleicht gleich reintippt. Das hat also keine hohen Qualitätsanforderungen. Es geht nur einfach darum, live zu protokollieren, damit wir es haben. Vielleicht, ich frage Sie dann nochmal. Es wäre sehr nett, wenn das einer oder eine machen würde. Es ist nicht sehr günstig, wenn ich es gleichzeitig mache und die Diskussion zu führen versuche. Erster Punkt, nochmal kurz zu Ratzinger. Ich habe Ihnen hier unten unter dem Titel Demokratie, Relativismus, Glauben so eine Trias von Autorinnen hingeschrieben, Kelsen, Ratzinger, Habermas. Einen der Gründe für diese Aufstellung finden Sie im Text von Habermas selber, den ich heute noch besprechen werde. Der bezieht sich explizit zurück auf Kelsen, also der Kelsen kommt richtig vor und der Text ist abgefasst in einer Diskussionsveranstaltung mit Ratzinger. Es gibt also einen gewissen Bogen. Über Kelsen hatten wir das letzte Mal gesprochen, auch über Ratzinger schon, speziell über die prinzipiellen Überlegungen. Ja? Das macht einfach Sinn, ja?
Ja, und zwar, weil wir beim letzten Mal ja über diesen Text vom Ratzinger gesprochen haben. Und dann haben wir im Anschluss daran, wo wir das besprochen haben, irgendein ganz stichhaltige Fehlargumentation oder etwas gefunden. Und ich wusste das jetzt. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ich wusste es nicht mehr und wollte es vor ein paar Tagen einem Studienkollegen wiedergeben und habe nicht mehr gewusst, was eigentlich dann der Fehler war, den wir gefunden haben. Weil ich kann mich erinnern, wir haben dann auf was ganz Spezifisches uns bezogen.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Ihnen dabei so schlüssig vorgekommen ist. Mir ist eine Sache schlüssig vorgekommen, die ich auch hier notiert habe. Das ist übrigens ein schönes Beispiel auch der Ergebnisse, die sich während der Veranstaltung selber also entwickeln, weil mir das nicht so klar gewesen ist. Das war eine Intervention von Ihnen, glaube ich, eine Kritik an der Rede von der Relativismus. Diese Sache mit dem Relativismus steht hier. Das ist übrigens nicht einfach nur nebenher, sondern vielleicht haben Sie wahrgenommen, dass die, wie sagt man da, der Acceptance Speech würde das in einem demokratischen Verfahren heißen. In der katholischen Kirche heißt nicht Acceptance Speech, sondern heißt Predigt nach der Papstwahl. In dieser Predigt nach der Papstwahl hat Ratzinger präzise das gesagt, von Inhalt her, was er hier auch anspricht, nämlich Relativismus ist die herrschende Philosophie und es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte das nicht hier auch noch dazu machen, um das nicht zu überlasten, aber das ist eine zentrale Themenstellung seiner ganzen Amtsführung und die Rede von dem Relativismus hier. Relativismus erscheint so zugleich. Der Relativismus, das waren die Dinge. Ich habe das nicht so scharf betrachtet, wie Sie das letzte Mal und habe ihm das ein bisschen durchgehen lassen. Ich bin aber durch die das Argument war nämlich?
Das Argument war eh, wie ich das jetzt da gelesen habe, ist mir das auch wieder gekommen, dass wir dann gesagt haben, er stellt eigentlich den Relativismus so der Religion gegenüber, als wäre der Relativismus auch quasi ein geschlossenes System, eine Art der Religion entgegengesetztes Glaubens- oder Anschauungssystem. In Wirklichkeit ist der Relativismus aber eher eine Art, wie man umgeht mit der Welt oder mit Wahrnehmungen und Erfahrungen. Ja.
Ich habe es dann noch verstärkt, indem ich gesagt habe, ein paar Absätze weiter oben wehrt er sich dagegen, dass man die Religion sagt. Weil die Religion gibt's nicht, sondern es gibt sehr unterschiedliche Religionen und das braucht er gerade, natürlich um sich herauszuheben von anderen Religionen. Und ein bisschen unten hat er den Relativismus, auf den er entsprechend reagieren kann. Ich habe das noch ein wenig, Sie können das lesen, ich führe das nicht direkt aus, ich habe es in Reaktion auf diese Beiträge hier unten noch hingeschrieben, um es analytisch ein bisschen zu zerlegen, um welche Problemdimensionen es an der Stelle geht. Also es geht im Zusammenhang mit Relativismus, das geht schon hin auf die mehr analytisch-logischen Betrachtungen, die ich den zweiten Teil des Semesters machen werde. Also die Themenkreise, um die es geht, sind erstens einmal Entscheidungsverfahren. Entscheidungsverfahren, das ist absichtlich jetzt ganz abstrakt genommen. Wir brauchen angesichts schwieriger, sozusagen allgemeiner Fragestellungen, die gesellschaftliche, die aber nicht nur gesellschaftlich sein müssen, brauchen wir Entscheidungsverfahren. Auf der logischen Ebene, also der Begriff Entscheidungsverfahren funktioniert auf logischer, persönlicher, wissenschaftlicher, ästhetischer, gesellschaftlicher Ebene. Und da gibt es eine ganze Reihe von sehr wohl funktionierenden, sehr guten Entscheidungsverfahren. Also zum Beispiel, wenn das Kind krank ist und die Medizin nicht nehmen will, dann gibt es ein Entscheidungsverfahren, das darauf hinausläuft, dass es irgendwann einmal diese Medizin hineingestopft kriegt, um den Zweck seiner Gesundheit entsprechend. Das ist nicht demokratisch, ist aber ein Entscheidungsverfahren. Das Entscheidungsverfahren ist derartig wichtig, dieses spezielle Entscheidungsverfahren ist derartig wichtig, dass es in unserer Gesellschaftsordnung vorgeschrieben ist. Das heißt, ich glaube, Eltern machen sich strafbar, wenn sie die entsprechenden Medikamente nicht hineinstopfen in die Kinder. Das kann man also an dieser Stelle sehen, dass es sehr undemokratische Entscheidungsverfahren geben kann. Und eines der Entscheidungsverfahren, das unsere ganze Welterfahrung und so bestimmt, ist das Abstimmungsverfahren. Also im Zusammenhang mit kranken Kindern eignet sich das nicht gut, aber an vielen anderen Stellen ergibt sich die demokratische Abstimmungs Modalität als etwas Wesentliches. Wir haben gestern haben wir über Demokratie geredet in dem Logikwissen Computerkreis. Das hängt also etwas damit zusammen. Auf dieser abstraktesten Ebene ist Demokratie eine Art und Weise, wie man Entscheidungen fällt, um es eklatant entgegenzustellen einer anderen Sache. Es gab das, also länger als es die Demokratien gab im Prinzip, nicht, gab es das Entscheidungsverfahren. Staatschef wird der Sohn von dem, der vorher Staatschef gewesen ist. Das ist auch ist ein Entscheidungsverfahren. Die Erbfolge ist ein Entscheidungsverfahren in der Frage der Bestellung des Staatsoberhauptes. Zweitens gibt es Rangordnungen, Rangordnungen innerhalb eines jeweiligen Orientierungsrahmens. Also es gibt die Bundesliga, es gibt die besten Lokale Wiens, es gibt ihre besonders favorisierten Lehrveranstaltungen. Das sind Rangordnungen, wo es sozusagen beliebter, weniger beliebt, interessanter, weniger interessant gibt. Und innerhalb dieser Rangordnungen, die notwendig sind dafür, dass man die Welt ein bisschen ordnet, wie es schon heißt, nicht? Man organisiert sich bestimmte Erfahrungsbereiche nach solchen Wertordnungen. Ist es so, innerhalb solcher Rangordnungen und zwischen solchen Rangordnungen stehen Entscheidungsverfahren an. Also innerhalb der Frage, wer ist die populärste Schlagersängerin oder Philosophin hier, gibt es bestimmte Entscheidungsverfahren. Diese Entscheidungsverfahren können jetzt da multiplizieren sich das Problem, nicht? Diese Entscheidungsverfahren können jetzt der verschiedenen, es gibt also verschiedenste Rangordnungen und zwischen und in diesen verschiedenen Rangordnungen und zwischen diesen verschiedenen Rangordnungen verschiedene Entscheidungsverfahren. Ich lasse es einmal so abstrakt. Der wichtige Punkt ist jetzt der, und da komme ich jetzt dann gleich weiter zu sprechen darauf, dass es in unserer Erfahrung und in unserer Geschichte ganz zweifellos das All-Inclusive-Moment gibt, wenn ich das mal so nennen kann. Also All-Inclusive ist sozusagen extra und ein bisschen polemisch eingesetzt von mir gegen Absolutheitsanspruch. Also wenn ich All-Inclusive sage, meine ich Absolutheitsanspruch, ohne dass ich sofort mit dem Hammer draufhauen möchte, weil Absolutheitsanspruch, das klingt schon, sagen wir mal, sehr gefährlich, verdächtig oder sonst was. Ich glaube, eine wichtige taktische Bewegung in der Philosophie soll und muss das sein, dass man nicht mit aufgeladenen Begriffen, dass man sozusagen wenn man wirklich Begriffe untersucht, dann soll man nicht Begriffe nehmen, die schon derartig aufgeladen sind, dass die Diskussion sofort in die eine oder andere Richtung losgeht. Nicht? Sie können sich's lebhaft vorstellen, wie das stattfindet, wenn man von Absolutheit redet. Es ist sinnvoller an vielen Stellen, also ich will dem nicht ganz ausweichen, aber es ist vorbereitend und zum Nachdenken einfach sinnvoller, Formulierungen zu finden, die nicht so emotional geladen sind und trotzdem die Sache in etwa charakterisieren. Und All-Inclusive denke ich, ein Vorschlag, hat sich also noch nicht sehr herumgesprochen, würde ich sagen. Ich verwende es mal hier experimentell. Was ist All-Inclusive? All-Inclusive ist der Anspruch, dass eine bestimmte Bezugswirklichkeit, das kann jetzt dann genommen ist es natürlich, sagen wir, Sie fahren nach Tunesien und wollen dort eine schöne Woche haben und in dieser schönen Woche ist einfach sozusagen Ihnen garantiert, dass alles mit drinnen ist. Sie können nicht rausfallen, Sie brauchen nicht rauszufallen, Sie brauchen nichts extra zu zahlen, Sie brauchen nichts extra zu beziehen, Sie können Ihre ganze Unterhaltung in diesem Resort zum Beispiel nehmen. Das steht für sich. Das ist eine Form von von Absolutheit. In dem Moment, in dem Sie dort hinkommen, fühlen Sie sich aufgehoben, fühlen Sie sich frei, Sie haben keine weiteren Probleme damit. Das ist sozusagen alles arrangiert, alles organisiert. Und solche All-Inclusive-Erfahrungen und Forderungen gibt es nicht nur im Ferienaufenthalt, sondern auch in anderen Bereichen. Und da gehe ich jetzt vielleicht gleich weiter zu der einen Bemerkung, die ich wirklich noch machen wollte. Die habe ich die ist zu finden auf der Diskussionsseite zu diesem Ratzinger Text. Und da ist etwas passiert, was ich mir wünsche in dem Zusammenhang. Ich habe so einen leichten Köder, würde ich sagen, ausgelegt, bin aber, wenn man sozusagen so kleine Versuchsballons starten lässt, ist man angewiesen darauf, dass andere diese Versuchsballons auch wahrnehmen und darauf reagieren. Und eine Reaktion auf einen Versuchsballon, der von mir da losgelassen worden ist, findet sich an der Stelle von Jakob. Die erste Hälfte des Textes vom Ratzinger geht eben nicht über den Relativismus, sondern geht über das interreligiöse Gebet. Meine verborgene Absicht dabei war, so ein bisschen auszuprobieren und auch zu provozieren in die Richtung, dass man doch überlegen sollte, dass das ziemlich viel Sinn macht, was Ratzinger im Zusammenhang mit dem interreligiösen Gebet sagt, nämlich kurz zusammengefasst, dass man, wenn man einen derartig abstrakten Gottesbegriff hat, dass da drin der mystische, der buddhistische und der christliche Gottesbegriff hineinfallen, dass man dann nicht mehr mit Anspruch auf Glaubhaftigkeit und auf Tragfähigkeit sagen kann, man kann gemeinsam beten. Weil nämlich diese Abstraktheit, in die wir Sie erinnern sich, nicht, in der Verfolgung des Lessingschen Gedankenganges in den Deismus hineingekommen sind, in dieser Abstraktheit verlieren sich diejenigen Charakteristika des Gottesbildes, die man braucht, um sinnvoll vom Beten reden zu können. Ich glaube, ich habe das letzte Mal das schon gesagt, nicht? Wenn man statt Beten sagt, andächtig in einem Raum zusammensitzen, dann geht das vielleicht. Aber das ist eine Besinnungs-, also das, man sieht ganz deutlich, was da ist. Das ist eine Besinnungsstunde, nicht? Also besinnlich, was ist dann andächtig? Kann man schon auch sagen, besinnlich in einem Raum, betroffen vom Höchsten, betroffen von was Hohen in einem Raum zusammen gemeinsam sitzen. Ist sicherlich eine Möglichkeit und auch eine Beschreibung, ist aber nicht Beten. Und ich denke, dass Ratzinger recht hat, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass eine Religion wie die des Christentums, für die er steht, an der Stelle sagen muss, Leute, ich nehme eure Absicht zur Kenntnis, aber ich kann nicht das, was ihr tut, nach meinem Verständnis gemeinsames Beten nennen. Warum? Das ist ein Thema, auf das ich dann noch ausführlich zu sprechen kommen werde, weil das ist sozusagen ein Feature der Logik der Situation. Ich antizipiere das mal kurz in einem Rahmen, in dem ich dann, also ich werde das dann im Rahmen von Quine und Davidson und dem Principle of Charity, werde ich das noch näher ausführen. Das sind jetzt nur Termini, die ich hier sage. Warum? Weil man nicht einfach Worte äußern kann und glauben, dass das bloße Produzieren von Worten schon eine Belastbarkeit und einen begrifflichen Inhalt hat, wenn diese Worte nicht verankert sind in anderen Worten, in anderen begrifflichen Inhalten. Begriffliche Inhalte entstehen durch die systematische Zusammenarbeit Zusammenfügung, durch das systematische Zusammenspiel von Worten. Das Wort Gott ist als Wort unerheblich. Dass Gott etwas bedeutet, dass das einen begrifflichen Gehalt hat, hängt nicht am Wort, sondern hängt an der kognitiven Rolle innerhalb eines Argumentations- und Überzeugungssystems, das für die dieses Wort Gott quasi als Hinweis gilt. Und wir brauchen, also es reicht nicht, das Wort Gott auszusprechen, sondern das muss hineinpassen in ein bestimmtes Begriffsmuster und ein Handlungsmuster, für das hier quasi die Voraussetzungen da sein müssen. Und je prekärer das Begriffsmuster wird, je mehr man an diesem Begriffsmuster Einsparungen vornimmt, sage ich mal so, Abstraktionen, Einsparungen und sonst was in diesem Begriffsmuster stattfinden lässt, desto schwächer wird das, was man sagen und mitteilen kann, mit einem Wort. Sie kennen das, das ist ja einfach eine banale Geschichte, nicht? Es ist, also um eine ganz andere säkulare Situation zu nehmen, Sie sind in einer fremden Sprache, in einer fremden Kultur und Sie lernen ein Wort und Sie sprechen dieses Wort aus, das gefällt Ihnen so gut und Sie glauben, dass Sie mit diesem Wort dieses und jenes meinen können und Sie verstehen aber überhaupt nicht, das ist ein Wort einer fremden Sprache, Sie verstehen nicht, wie dieses Wort in der Sprache funktioniert, oder Kinder machen das natürlich auch manchmal, nicht? Ganz einfach nur das Wort aussprechen, und wenn Sie nur diese Worte aussprechen, dann werden Sie nicht ernst genommen als Diskussionsbeitrag in dieser Sprache. Sie müssen mit diesem Wort an der richtigen Stelle einsetzen, würde ich mal so besprechen. Und wenn Sie, das ist jetzt meine Übersetzung von Ratzinger, wenn Sie aus der begrifflichen Vernetzung des Gottesbegriffes alles rausnehmen, was mit Person zu tun hat, zu ihm sprechen können, eine Antwort kriegen können, einen Willen haben oder so, wenn Sie das alles rausnehmen aus dem Begriffsnetz von Gott, dann, sagt Ratzinger, habe ich größte Schwierigkeiten, die Wortverwendung, die hier dann noch vorhanden ist, in eine Relation zu mir zu setzen, und vor allem, und das ist eigentlich, es ist nicht mehr als was er sagt, zunächst mal von der logischen Seite her ist es nicht mehr als das er sagt, wenn du alles das einsparst, das steht dir ja, ich kann dich nicht hindern daran, es steht dir ja frei, alles das einzusparen, aber eines kannst du dann eigentlich nicht verlangen, du kannst nicht, wenn du diese radikale Einsparung vornimmst, kannst du nicht glauben, dass ich mein einigermaßen involviertes Wort Gebet, in dem ich nichts eingespart habe, verwende, um das zu beschreiben, was du tust. Das ist, denke ich, ein wirklich fairer Hinweis. Wenn man so weit weg, also man kann irgendwie nicht beides gleichzeitig haben, sagt er in einer Weise. Man kann nicht diese Abstraktionstendenz, was ich jetzt Einsparungstendenz gemeint habe, sagen und in dieser Einsparungstendenz auch noch den Anspruch erwecken, dass man die reichhaltigere Bedeutungsebene und Bedeutungszusammenhänge der Sprache gleichzeitig erfasst. Das habe ich hier mit, das ist ein weiteres Beispiel von dem, was ich Ihnen gerade vorher gesagt habe. Ich habe es jetzt dann statt am Beispiel interreligiöses Gebet und Gott, habe ich es am Beispiel des Bierkongresses formuliert. Sie können es sich ansehen. Das ist natürlich ein bisschen eine Polemik, aber es ist sozusagen keine bös gemeinte Polemik. Es ist der Hinweis auf etwas, worauf ich dann kommen werde, dass es in diesem Toleranzproblem, so wie ich es Ihnen jetzt dargestellt habe, gibt es logisch-analytische Features. Das sind Features, die etwas damit zu tun haben, wie wir mit Begriffen und Wahrheitsaussagen, Behauptungen, wie wir damit umgehen, auch mit All-Inclusive-Behauptungen. Und diesen Aspekt des Toleranzproblems, also des Schwundes, nicht, des Inhaltsverlustes, dass man, wenn man bestimmte Abstraktionsverfahren da einführt, einen Inhaltsverlust hat, den man nicht wirklich gestatten kann, an bestimmten Stellen, da komme ich noch mehr zu sprechen. Das ist ein Aspekt, den kann man an der Verwendung des Wortes Bier genauso diskutieren wie an der Verwendung des Wortes Gott. Das klingt sozusagen ein bisschen flapsig, ist aber für diesen einen Aspekt, sozusagen dessen, wie geht man mit Behauptungs- und Lebenssystemen insgesamt um, durchaus respektabel. Wofür es nicht passt, das muss ich hier natürlich dazu sagen, ist für andere Features des Toleranzbegriffes, wie zum Beispiel Politik und Anerkennung. Um das jetzt hier gleich auch schnell zu sagen, ich habe es auf den Schnittpunkt der Seiten schon gesagt, ich werde Ihnen versuchen, plausibel zu machen, dass es drei wichtige, unverzichtbare Aspekte gibt, die zum Teil, also die partiell unabhängig sind und die man diskutieren muss für den Toleranzbegriff. Das eine ist dieser Wahrheitskomplex, das zweite ist der Politikkomplex, also unter dem Aspekt Macht, Wahrheit unter dem Aspekt Macht und das dritte ist der Aspekt Anerkennung, also Anerkennung als eine ethische Größe, die mit Macht und Wahrheit, also die zumindest semi-autonom von Macht und Wahrheit ist. Also unter dem Aspekt Anerkennung funktioniert das nicht wirklich gut, ja, weil wenn ich mit einem überzeugten Christen spreche und Gott und die Diskussion von Gott auf dieselbe Ebene stelle wie die von Bier, dann kann sich der mit Recht beschweren, dass schon die Wahl des Beispieles eigentlich eine Missachtung seiner Auffassung ist. Sie werden es gleich sehen, ich habe da schon eine Antwort drauf, nämlich die Wahl von Bier kommt in diesem speziellen Fall kommt nicht daher, dass ich das relativieren will, was das Gottesproblem ist, sondern weil ich auch im Fall einer Diskussion über das Thema Bier genau dieselben Features von All-Inclusive finde, die ich bei Gott finde. Was ich gesagt habe, nicht? Mein Beispiel war dann, man kann diskutieren. Es gibt einerseits sozusagen die sichere Gewissheit, was ein Bier ist, das weiß ich, wenn ich es schmecke. Ne? Dann gibt es alkoholfreies Bier, dann gibt es Rotbier, dann gibt es Ingwerbier. Das heißt, es gibt diese Form von Unsicherheitsbereich, wo Diskussionen möglich sind, ob das noch reinkört, ob das nicht reinkört und wo eine gewisse Toleranz, das ist der Bereich, das ist ein Entscheidungsverfahren, das ist ein Bereich von, wo nun unter dem Aspekt von Machtverhältnissen, wie zum Beispiel den großen Bierbraukonzernen an dieser Stelle, Toleranzprobleme auftreten. Und dann gibt es, sowas Ähnliches, genau, könnte man sagen, ja.
Herr Rehmann in seinen Vorlesungen und Seminaren immer wieder so gerne davon redet, ich glaube, das ist eine Kontinuumsfrage. Die Frage ist nämlich, wenn ich ein Bier habe und ich füge jetzt Wasser oder Zitronensaft oder was auch immer hinzu, ja, ab wann ist es kein Bier mehr?
Also ich würde Folgendes sagen, es gibt einen Teil davon, das ist eine Kontinuumsfrage, das ist dieses Spektrum der Unbestimmtheit, aber dieses Kontinuum geht nicht unbeschränkt weiter. Mein Beispiel war, die Donau ist ein Strom aus Bier. Also wenn ich sage, die Donau ist ein Strom aus Bier, dann bin ich in der Situation, das ist jetzt mein Hinweis gewesen im Zusammenhang mit Gott. Das ist sozusagen jetzt im Themenbereich Bier dasselbe, was ich vorher ausgeführt habe, bei der Ermäßigung, bei der Inhaltsermäßigung des Gottesbegriffes. Ne? Was kann ich denn noch sagen über Bier, wenn ich sage, die Donau besteht aus Bier? Ich habe an der Stelle nur mehr das Wort verwendet und ich werde, ich meine, das hat natürlich poetische Anklänge und so, das ist auch klar, aber in dem Moment, in dem es poetische Anklänge hat, sind wir sozusagen nicht in diesem Wahrheitsbereich mehr drinnen. Wenn einer ernsthaft sagt, für mich ist die Donau aus Bier, dann wird er sich, dann bringt er sich um die Akzeptanz in den Gesprächen, die normalerweise Bier enthalten, und zwar, und das ist der wichtige Punkt, auch in den Gesprächen, in denen es um Grenzfälle geht. Also wenn der sagt, das verstehst du unter Bier, dann nehme ich dich nicht nur nicht ernst, wenn du hundertprozentig sagst, das ist Bier, sondern ich nehme dich auch nicht ernst, wenn du sagst, der Radler ist ein Toleranzbier. Sie war zuerst.
Da hinkt der Vergleich nicht, weil in der Donau so gut wie kein Bier sich befindet und wir aber davon ausgehen könnten, dass es eben eine Ebene gibt, wo die Religionen sich treffen könnten, also wo es Ähnlichkeiten oder Parallelen gibt.
Na, das ist, ja, sagen
wir mal. Hätte ich bei dieser letzten Aussage von Ihnen nicht das Problem bei einem schweren Alkoholiker? Für den könnte das tatsächlich schwere Überzeugung sein.
Aber wenn er müde ist. Bitte? Ja. Gut, ein schwerer Alkoholiker ist nur begrenzt wahrheitsfähig, ne? Würde ich sagen. Das mit dem, der Hinweis mit Bier und Religion ist an dieser Stelle richtig. Es ist viel plausibler, sich die unterschiedlichen Kulturen anzusehen, festzustellen, dass es Religionen sind und dass Religionen in dem Moment, in dem wir sie haben, was Vergleichbares haben. Das ist ähnlich wie sozusagen alkoholfreies Bier, und das ist mehr wie das Verhältnis alkoholfreies Bier zu Bier. Ja? Da lässt sich streiten. Die haben offensichtlich was gemeinsam, die schmecken ziemlich ähnlich und es gibt starke Interessen, das zu trennen, aber irgendwo lässt sich es nicht trennen. Also alkoholfreies Bier und normales Bier ist eher so wie Gottesbegriff in den verschiedenen Religionen. Ich habe es auch nicht dafür eingesetzt, das Beispiel, sondern das Beispiel, das ich eingesetzt habe, war sozusagen, auch wenn ich einen Variationsspielraum zwischen so unterschiedlichen Praktiken akzeptiere, der von mir nicht von vornherein definiert werden kann, auch wenn ich das zugebe, heißt das nicht und kann das nicht heißen, dass alle Variationen möglich sind. Ich muss mich, sowohl mit dem Bier als auch mit dem Gottesbegriff, muss ich mich in einen Rahmen hinein orientieren, in dem bestimmte Basics, würde ich jetzt sagen, und was sind diese Basics? Diese Basics sind nicht mehr und nicht weniger als sozusagen konsistente Begriffszusammenhänge, konsistente Verwendung des Terms in bestimmten Begriffszusammenhängen, die vergleichbar sind. Muster, Begriffsmuster, die an dieser Stelle zumindest vergleichbar sind, diese Begriffsmuster müssen feststehen, weil sonst ist die sozusagen die gänzliche Entleerung vorgesehen, wenn also in dem Moment, in dem Gott, in dem der Name Gott, also der Name, ne, der String Gott, ein chemisches Element bezeichnet, zum Beispiel, um irgendwas zu sagen. Ja? Im Periodensystem der Chemie heißt ein Ding Gott. Ja? Oder besser Jesus. Ne? Jesus ist ein Vorname in Mexiko. Der Typ heißt Jesus. Ist das ein ernsthafter Beitrag zur Frage des Gottessohnes? Ich würde sagen, so weit kann man es nicht gehen lassen, obwohl ich werde irgendwann noch ein Beispiel bringen, wo das auch problematisch wird. Also
ich sehe nicht unbedingt, warum das dann so sinnentleert sein muss, wenn ich mich jetzt mit jemandem an die Donau setze und der trinkt die Donau und meint, das ist Bier, und ich trinke, was ich meine, das Bier ist, dann können wir trotzdem irgendwie sinnvoll Zeit miteinander verbringen und vielleicht eine Ebene finden, wo wir uns verbinden. Deshalb muss, finde ich, Also ich finde zwar dann, die Donau ist nicht Bier, ja, aber wenn der das findet, ist mir das eigentlich nicht unbedingt ein Problem und kein Anlass für mich, dass ich mich mit der Person nicht mehr sinnvoll Zeit verbringen könnte, auch auf einer Bierebene, im Biergespräch oder so.
Ich würde ja zum einen und nein zum anderen sagen, obwohl das wird mich genau noch weiter beschäftigen. Ich würde sagen, natürlich kann ich mit der Person sinnvoll Zeit verbringen, aber ich kann mit ihm nicht sinnvoll über Bier reden. Das lehne ich ab. Also da komme ich mir gefoppt vor. Ja? Was ich eigentlich sagen will, ist, ich kann ultra tolerant sein wollen. Ja? Ich kann ihm alles entgegenbringen wollen an Verständnis und so weiter. In dem Moment, in dem er dorthin zeigt und sagt, schau mal, ein Strom, der besteht voll aus Bier, ja? Nehme ich ihn nicht ernst und mich nicht ernst und unterwandere das Gespräch. Ich kann ihn das lassen, ich kann ihn das sagen lassen, aber ich kann nicht weiter, ich kann damit nicht weitermachen.
Ja, und vor allem, um bei der Analogie zu bleiben, was machst du dann, wenn der sagt, gehen wir gemeinsam Bier trinken, was meint der dann?
Ja, aber ich finde, im Bier ist halt eine Sache, das ist auch irgendwie chemisch zu definieren, falls wir den Naturwissenschaften Glauben schenken. Und ja, aber Gott ist ja, ich glaube, dass auch jemand, der einen klaren Gottesbegriff kann, abstrahieren kann. Also ich glaube auch, dass Ratzinger in der Lage wäre, sich auf verschiedene Ebenen eines Gottesbegriffes zu begeben, ohne seinen eigenen konkreteren sich zu verraten, also dass er selbst in der Lage sein könnte, oder alle Menschen, die einen fixen Glauben haben, sich auf verschiedene Ebenen zu begeben, und das muss kein Verrat sein. Deshalb ist, finde ich, ein Unterschied zwischen Bier und miteinander beten.
Kann ich dazu nur schnell sagen, ich glaube, also ich bin mit vielem einverstanden, aber da würde ich widersprechen, Bier ist keine Sache. Wie man an dem Beispiel gerade sieht, ist Radler, nicht alkoholfreies Bier, Bier, sind ganz unterschiedliche Geschichten. Das heißt, ich habe auch im Problem des Biers, habe ich diese Schwierigkeit der Begriffskonflikte, wollte ich nur sagen. Aber wir kommen auf diese Sachen. Wir können das vielleicht zum Anlass nehmen. Sie haben die Seite, Sie können auch weiter diskutieren.
Ich wollte nur kurz dazu sagen, also zum ursprünglichen Thema, zum Gebet, dass gerade beim Gebet meiner Ansicht nachher nicht darum geht, dass man sich jetzt praktisch ausstreitet, wer den richtigen Gottesbegriff hat, sondern dass man sich auf eine vielleicht auch nonverbale Ebene gemeinsam begibt. Das heißt, das ist dann im Prinzip unabhängig von dem, was ich mir logisch oder zu Gott vorstelle, sondern da geht es dann auch um eine gemeinsame Erfahrung. Das hat auch nicht unbedingt was mit Begriffen zu tun.
Widerspruch. Gemeinsame Erfahrung hat was mit Sprache zu tun und Sprache hat was mit Begriffen zu tun. So leicht kommt man nicht aus.
Aber gemeinsame Erfahrung hat nicht unbedingt mit Sprache zu tun und auch nicht mit Begriffen. Man kann sehr wohl gemeinsam was erleben und sich gemeinsam auf eine Erlebnisebene begeben, ohne zu sprechen.
Ich glaube, dass das richtig ist, was du sagst, wenn du von, ich weiß nicht, irgendwelchen schamanischen Kulturen oder so redest, ja, wo im Prinzip das Konzept, das dahinter steht, oft dasselbe ist, ja, nur der Umgang und die Benennung manchmal oder von Region zu Region und von Kultur zu Kultur verschieden sein kann, ja. Ich glaube, das ist vor allem auch eine Form des Gebets, ja, oder der Erfahrung des Gegenübertretens gegenüber dem Absoluten, die sehr bestimmt ist durch Körpererfahrung auch und eben durch Emotionen und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass das nicht so sehr, also ich glaube, dass gerade bei der katholischen Kirche, da geht es eher um die Form und um das Befolgen oder um das Einhalten und das Folgen auch. Das ist irgendwo auch eine Sicherheit von einem gewissen Ablauf und einem gewissen Ritual und einer gewissen äußeren Form. Und da ist es dann, abgesehen davon, dass ich auch mit dem Kollegen Rachowitz übereinstimme, dass Erfahrung immer was mit Sprache zu tun hat. Aber abgesehen davon ist es, glaube ich, gerade da dann sehr wichtig, dass man sich in dieser Form auf eine gemeinsame Form, die dann für alle verbindlich ist, einigt, weil sonst passiert irgendwas, aber nicht das, was eigentlich in der Form enthalten ist und als Vorgabe und als Ziel gegeben wurde. Ne?
Ja, meine Überlegung zu der Sache war jetzt nur, dass das in die andere Richtung auch geht. Also ich kann nicht nur sagen, für mich ist die Donau kein Bier, sondern ich kann sagen, was weiß ich, für mich ist Gösser kein Bier, weil das ist untrinkbar und das ist um Gottes Willen und so. Und das kann ich mit der Religion dann genauso machen, und wenn ich das dann aber in die ganze Konsequenz ziehe, dann kann ich nur noch mit mir selbst beten, weil meine Religion nie die Religion von jemand anderem ist und deswegen kann ich nie ein Gebet teilen.
Wir kommen da in so theologische und sprachanalytisch wichtige und interessante Bereiche rein. Also ich ziehe mich einmal zurück auf die Ratzinger-Perspektive, und in der Ratzinger-Perspektive schaut es so aus, dass er sagt, ich habe einen Begriff von Gebet, der führt sich zurück auf die folgende Bibelstelle. Jesus versammelte seine Jünger und sagte ihnen, ich lehre euch zu beten zu meinem Vater, und dann kommt das Vaterunser. Ja? Das ist in der Geschichte, sozusagen im Kontext der christlichen Religion, ein zentrales Feature des Gebetes. Und ich ziehe mich deswegen darauf zurück, weil da noch nicht die Rede davon ist, ganz im Gegenteil, geht in sozusagen, Jesus sagte nicht, habt ihr gestern einen frommen Gedanken gehabt, dann nenne ich den Beten, ja? Sondern Jesus sagte, macht das zusammen, adressiert euch als die Gruppe meiner Jünger dem Vater gegenüber. Ihr könnt das. In anderen Kontexten ist es voll absurd. Ja? Also Buddha würde das sicher nicht gesagt haben. Der wäre nie auf die Idee gekommen, dass man Vater Unser an eine Person richtet, die man nicht sehen kann und die der Vater von jemandem ist, der da... Das kommt nicht vor in der buddhistischen Konzeption des Gebetes, wenn es ein Gebet gibt. Okay. Und Ratzinger sagt jetzt, dieses Feature des Gebetes muss ich einfordern. Und zwar jetzt noch, er sagt es ja an der Stelle, zur Hälfte sagt er es außerhalb des Machtzusammenhangs. Ich meine, raffiniert und schwierig wird's, weil wenn er in dem Moment, in dem er Papst ist, dann sagt er das in einem Machtzusammenhang. Ja? Aber an der Stelle, gut, da war er auch schon Präsident der Glaubenskongregation. Nicht? Aber sagen wir mal, es ist ein versoffener Priester irgendwo in der hinteren Provinz, der überhaupt keine Machtposition hat, dann ergibt sich in einer gewissen Weise dasselbe Problem. Der sagt, der Priester, wenn ich das sozusagen jetzt als Armutschgel betrachtet, der kann nur sagen, weißt du was, das ist mein Begriff vom Beten. Ich habe nichts anderes. Wenn du jetzt daherkommst mit einem aus Indien gerade importierten Begriff vom Beten, weil ich kann mir nicht einmal einen Flug nach Indien leisten. Ja? Du kommst aus Indien und bringst mir jetzt ein neues Verständnis vom Beten. Ich muss da sagen, ich verstehe es nicht, was du sagst, weil für mich ist Beten das. Das war ein Teil der Antwort auf den Bierhinweis, weil ich dich nicht respektiere, wenn ich mich selber nicht respektiere. Wenn ich die Grenzen meines Verständnisses nicht respektiere, dann ist das nicht ein Respekt dir gegenüber, wenn ich so weit gehe, dass ich alles das abbaue, was mir an Sinn ergibt, nur damit ich dir zustimmen kann, dann ist meine Zustimmung nichts mehr wert. Das ist die Logik, die da dahinter ist. Richtig, das meine ich, nicht? Und ja, also die Geschichte mit dem, es kann eigentlich jeder nur für sich beten, das ist ja ganz wichtig, der Hinweis. Es weist auf eine Sache hin. Darauf habe ich noch nicht geantwortet. Das war Ihr Hinweis auch von vorhin.